Klangvoll. Aus dem Maschinenraum des Musikbetriebes. Der Podcast von Gerald Mertens und Schott Music.
Willkommen zu einer neuen Folge von Klangvoll. Ich bin Gerald Mertens, leitender Redakteur der Zeitschrift Das Orchester. Mein Gesprächsgast ist heute Maximilian von Aulock. Er ist Geschäftsführer der Jungen Deutschen Philharmonie mit Sitz in Frankfurt am Main. Er ist quasi der Chef des Bundesstudentenorchesters mit Mitgliedern aus 24 deutschen Musikhochschulen. Herr von Aulock, herzlich willkommen zu diesem Gespräch.
Vielen Dank, Herr Mertens. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Wir blicken heute in Ihren Maschinenraum eines Orchesterlabors, muss man fast sagen, von Musikstudierenden, in dem sehr viel experimentiert wird. Über einen Programmbeirat bestimmt das Orchester, was gespielt wird. Der Orchestervorstand ist beteiligt bei der Auswahl von Geschäftsführung und Dirigenten. Die Junge Deutsche Philharmonie lebt ja seit ihrer Gründung eine basisdemokratische Struktur. Und Sie sind seit dem 1. Juli 2024 Geschäftsführer der Jungen Deutschen Philharmonie. Ihre Vorgängerin Carola Reul ging ja nach 5 Jahren als Orchesterdirektorin zum RSB nach Berlin. Warum ist es für Musikstudierende erstrebenswert, Mitglied in der Jungen Deutschen Philharmonie zu werden? Welche Qualifikation erwirbt man dort für seine spätere Karriere?
Also zunächst mal die ganz wichtige Spielerfahrung. Das Orchester hatte sich ja damals vor 50 Jahren gegründet, weil vor 50 Jahren noch nicht diese breiten Möglichkeiten für Musikerinnen und Musiker bestand, wie das heute der Fall ist. Es gab noch nicht so viele Orchesterakademien. Die Karajan-Akademie gab es schon, der Berliner Philharmoniker, aber sonst war das noch ein relativ offenes Feld. Und Spielerfahrung fürs Orchester zu sammeln, war damals nicht so einfach wie heute. Aber auch noch heute spielt das eine ganz wichtige Rolle, auch abseits des Drucks in der Akademie oder dann als Aushilfe im Orchester, sich auszuprobieren, Erfahrungen zu sammeln, Repertoire zu spielen. Das ist, glaube ich, für die Musikerinnen und Musiker ein vorrangiger Impuls, hier Mitglied zu werden.
Sie haben ja Ihr Festival, das war dann noch kuratiert oder auch geleitet von Ihrer Vorgängerin, zum 50-Jährigen mit nicht nur einem Festakt begangen, sondern wirklich mit einer ganzen Saison unter dem Motto Freispiel Shifting Futures, also einem selbstkuratierten, basisdemokratisch getragenen Projekt mit verschiedenen Musikformaten. Welche Bedeutung hat dieses Jubiläum für das Orchester und wie haben Sie die Reflexion von 50 Jahren einer orchestralen Schnittstelle zwischen Musikstudium und Berufseintritt wahrgenommen?
Man muss das vielleicht erst noch mal ein bisschen sortieren. Also die 50 Jahre sind für dieses Orchester deswegen so besonders, weil das ein Orchester der Musikerinnen und Musiker ist. Das Orchester selbst wird von den Studierenden, von den Musikerinnen und Musikern getragen. Wir sind ein eingetragener Verein. Alle Mitglieder sind Mitglieder des Vereins und auch bei uns gilt, die Mitgliederversammlung ist das höchste Gremium. Die wählen einen Vorstand und streng genommen ist der Vorstand der Chef des Orchesters. Die haben auch mich berufen, also mein Vorstellungsgespräch saß ich Anfang 20-jährigen Musikerinnen und Musikern gegenüber.
Was war das für ein Gefühl?
Das war super. Also man hat da sofort gemerkt, welche Begeisterung hier dahinter steht, welches Eigeninteresse, welche Selbstverantwortung. Und davon wird das Orchester einfach getragen. Und das geht dann weiter in die Gremien. Also Sie haben es erwähnt, Programmausschuss gestaltet die Programme, wählt auch aus, mit wem das Orchester arbeiten möchte, also Dirigentinnen, Dirigenten, Solisten. Und wir hier in der Geschäftsstelle, wir begleiten das. Wir sind der professionelle Arm. Wir sehen zu, dass der Laden läuft. Wir sehen zu, dass die Konzerte zustande kommen. Aber die Entscheidungen, die gehen von den Studierenden, von den Musikerinnen und Musikern aus. Und das ist ganz, ganz entscheidend.
Aber wie sieht es denn aus, wenn die Mitglieder des Orchesters dann aus der Jungen Deutschen Philharmonie wirklich in die professionelle Orchesterpraxis kommen? Das ist dann ja doch eine ganz andere, doch eher hierarchische Situation in Opernorchestern vielleicht nochmal anders oder besonders als jetzt in Konzertorchestern, also Kammerorchestern oder Rundfunkklangkörpern. Da ist ja jede Orchestersparte auch nochmal ein bisschen anders aufgestellt. Also hier quasi das basisdemokratische Grunderlebnis im Musikmachen und auch im Programmieren und dort in der Orchesterpraxis dann doch eher hierarchische Strukturen, wo man als einzelnes Orchestermitglied doch vergleichsweise wenig Mitspracherecht hat. Wie funktioniert das dann? Also erzeugt das dann Frust, wenn man, oder eine Fallhöhe?
Glücklicherweise verändert sich ja die Orchesterlandschaft auch. Und diese streng hierarchischen Strukturen, die gibt es zwar immer noch, aber mein Eindruck ist doch, dass die immer weiter zurücktreten hin zu einer Selbstbestimmung auch durch die Orchestermitglieder. Jährlich verlassen ungefähr 40 Musikerinnen und Musiker der Jungen Deutschen Philharmonie unser Orchester, um dann in eine Stelle anzutreten. Und die werden dort immer mit offenen Armen empfangen. Und gerade diese Kompetenz, sich einzubringen, sich einzumischen, sich die Projekte zu eigen zu machen, die werden immer wieder positiv hervorgehoben von den Orchestern. Abgesehen natürlich von der unglaublich hohen musikalischen Kompetenz und Spielfreude und dem technischen Niveau. Aber das wird eigentlich gerne gesehen. Und ich glaube, wenn wir unsere Klassikwelt lebendig und bunt und vielfältig halten wollen, dann braucht es Menschen, die sich der Gestalt einbringen.
Und wie kriegen Sie das von Ehemaligen wiedergespiegelt? Also wenn die dann 5 Jahre beispielsweise aus der Jungen Deutschen oder 10 Jahre aus der Jungen Deutschen, ich sag mal, bei 50 Jahren hat man ja schon ganze Jahrgänge dadurch geschleust, wenn die dann sich bei Ihnen wieder melden oder auch noch Kontakte zu den Gremien halten, wie viel Feedback ist da quasi aus der Orchesterpraxis der Berufsorchester drin?
Also alle haben eigentlich gesagt, dass die Junge Deutsche Philharmonie einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Sie haben das 50. Jubiläum gerade angesprochen. Wir haben eine ganze Reihe an Veranstaltungen gemacht, unter anderem eben auch ein Mitspiel in der Berliner Philharmonie. Da haben wir an einem Nachmittag dort gemeinsam Musik gemacht und ehemalige Mitglieder eingeladen, nochmal mit uns Musik zu machen. Dvořáks 9. und Mahlers 5. haben wir einfach nur so für uns gespielt. Ehemalige Mitglieder saßen mit an den Pulten, 40, 50 Leute waren da und sind genau mit den gleichen roten Köpfen und glühenden Augen rausgegangen und waren beseelt von dieser Art des gemeinsamen Musizierens. Und das ist ein Spirit, der bleibt bestehen und der prägt dann auch langjährig für die zukünftige berufliche Praxis.
Wie schafft man das, so einen Spirit, den Sie gerade angesprochen haben, wie schafft man das, so einen Spirit, auch über die Generationen, über den Wechsel, Sie haben ja eine hohe Fluktuation, den zu erhalten? Also wenn man ein normales Berufsorchester nimmt, da hat man, wenn man da mit Mitte 20, Ende 20 anfängt, da hat man so eine Perspektive von 35 Jahren in einem Berufsorchester. Vereinzelt gibt es ja sogar Jubiläen von 40 Jahren im selben Orchester oder sogar noch länger. So, und die Junge Deutsche Philharmonie ist ja für Musikerinnen und Musiker zwischen 18 bis 28 und Musikstudierende müssen sie sein. Das heißt also, die maximale Verweildauer in der Jungen Deutschen könnte theoretisch 10 Jahre sein. Wie lange ist die normale Verweildauer? Haben Sie da so eine Durchschnittszahl?
Also im Durchschnitt bleiben unsere Mitglieder etwa 4 Jahre bei uns. Tatsächlich, das habe ich mir auch gefragt, wie konnte dieser Spirit über 50 Jahre bestehen? Ich kann sie nicht beantworten, weil diese Kontinuität, die gibt es bei uns einfach nicht. In den Anfangsjahren, in den Gründungsjahren, Carsten Witt ist hier zu erwähnen, der Mitbegründer, der hat, glaube ich, 18 Jahre lang die Geschicke geleitet. Und Annette Wolde war dann auch sehr lange, glaube ich, dabei. Aber auch eine Geschäftsstelle rotiert das natürlich. Und 4 Jahre ist keine Zeit. Der Vorstand, der wechselt mithin alle 2 Jahre. Ich kann es Ihnen nicht erklären, wie das so lange funktioniert. Ich glaube, es ist ein überzeugendes Konstrukt, die Grundstruktur. Wir haben eine sehr solide Satzung, auf die man sich immer wieder berufen kann. Und ich glaube, der Punkt ist, jeder, der mitspielt, jeder, der mitmacht, merkt sofort, dass das ein Organismus ist, den er oder sie selbst zum Leben erwecken muss. Und diese Eigeninitiative, die ist ansteckend und die trägt für sich selber, sorgt für eine große Vorsicht untereinander und für eine große Bereitschaft, sich da einzubringen.
Wie gestalten Sie denn heute demokratische Entscheidungsprozesse konkret oder als Geschäftsführung, wie begleiten Sie denn? Welche Rolle spielen Mitgliederversammlungen, Sie haben das schon angesprochen, Abstimmungen oder Gremien? Ist das dann so, dass Sie mit beratender Stimme als Geschäftsführer dabei sitzen oder nicht mal das? Also findet das quasi unter Ausschluss einer Geschäftsführung statt? Wie muss man sich das vorstellen?
Wir haben bei jedem Projekt, bei jeder Arbeitsphase, und das sind etwa 5 Stück pro Jahr, haben wir immer 2 Mitgliederversammlungen. Da nehmen daran teil diejenigen MusikerInnen, die am Projekt auch teilnehmen. Wird vorher eine Tagesordnung bestimmt vom Vorstand. Mitglieder können aber auch Tagesordnungspunkte noch vorschlagen. Und das ist im Prinzip wie jede andere Mitgliederversammlung in jedem anderen Verein. Ich als Geschäftsführer, aber auch Mitglieder des Teams sitzen der Versammlung mit bei. Meine Rolle dabei ist oft berichtend. Also, dass ich einen Ausblick gebe auf die kommende Spielzeit, dass ich den Geschäftsbericht vorstelle, dass ich auf Fragen antworte. Es gibt auch immer die Möglichkeit am Ende einer jeden Sitzung, dass das Team und der Geschäftsführer den Saal verlässt. Das wird immer gesondert angefragt. Das gehört auch mit dazu. Das ist auch richtig so. Aber im Wesentlichen werden diese Sitzungen gestaltet vom Vorstand und von den Mitgliedern selber.
Wie nehmen Sie die Internationalisierung wahr? Also wir haben sehr viele ausländische Studierende an deutschen Musikhochschulen. Wir haben auch eine steigende Zahl von ausländischen Orchestermitgliedern. Ich glaube, die Quote ist jetzt so ungefähr bei 27-30% von Menschen in den Orchestern, die eben nicht in Deutschland geboren sind. Viele aus der EU eben, aber auch durchaus andere Nationalitäten aus Nordamerika, Lateinamerika und insbesondere Asien. Wie ist es in der Jungen Deutschen Philharmonie?
Also bei uns sind aktuell etwa 30 verschiedene Nationalitäten vertreten. Wir haben etwa 250 Mitglieder, das ist regelmäßig so der Fall. Und das auch schon sehr lange ist diese internationale Durchmischung bei uns gegeben. Ist natürlich bestimmt auch durch die Diversität, die an den Hochschulen herrscht. Und das gehört dazu, das ist normal, das ist gelebte Alltagspraxis. Und ja, das macht Spaß, das gehört dazu, das ist wunderbar.
Wie nehmen Sie das aber wahr? Weil das ist so eine Beobachtung, die ich in Orchestern gemacht habe, insbesondere dort, wo viele Asiaten spielen, also Koreaner, Japaner, Chinesen, die ja eine völlig andere Sozialisierung erfahren haben, auch was demokratische Prozesse betrifft. Also wie selbstverständlich ist das eben auch für ausländische Orchestermitglieder, auch gerade aus dem asiatischen Kulturraum, sich in demokratische Prozesse einzubringen? Weil es gibt, in Zentraleuropa ist das relativ verbreitet, aber es gibt eben Länder, wo das nicht so verbreitet ist, schon gar nicht im Orchesterbereich. Wie ist da so Ihre Wahrnehmung?
Ich glaube, man muss das noch weiter aufmachen. Also wenn man in die Struktur der einzelnen Stimmgruppen schaut, gestaltet sich das da auch nochmal anders. Also bei den Blechbläsern ist die Durchmischung, was jetzt den Migrationshintergrund angeht, deutlich niedriger als in anderen Stimmgruppen. Und aber auch die Sozialisierung. Ein Blasmusikorchester geprägte Sozialisierung ist natürlich komplett anders als, sage ich jetzt mal runterbrechend, die einer französischen Harfenistin. Ich würde da den Weg nach Asien gar nicht so weit gehen. Wir haben es hier mit großen kulturellen Unterschieden zu tun, die in unserem Orchester zusammenkommen. Und darauf müssen wir Rücksicht nehmen. Und wir haben im Winter, wenn ich da ausholen darf, wir haben im Winter einen größeren Transformationsprozess gestartet unter dem Namen Trafo 26. Und ein Bereich, den nennen wir ein Handlungsfeld, das nennen wir Partizipation und Teilhabe, das beschäftigt sich genau mit diesen Fragen. Also welche Mechanismen können wir bei uns verstetigen, so dass wir dieses Empowerment noch verstärken, so dass jeder und jede sich angesprochen fühlen, hier mitzumachen, sich einzubringen, sich trauen, den Mund aufzumachen in den Mitgliederversammlungen, ihre eigenen Ideen vorzubringen, vielleicht Ängste und Sorgen auch vorzubringen, vielleicht positive Ideen vorzubringen. Wie schaffen wir einen geeigneten Raum für alle unsere Mitwirkenden? Weil diese kulturelle Vielfalt, die wir im Orchester haben, die bildet sich noch nicht zwangsläufig regelmäßig in unseren Gremien ab. Und das möchten wir gerne ändern.
Wie schaut es mit kultureller Vielfalt im Programm aus? Weil das ist ja, das eine sind die Mitglieder, das zweite sind quasi die Auftrittsorte, an denen Sie ja auch international unterwegs sind. Aber wie international sind auch die Programme gedacht? Weil wir in Deutschland und Europa ja doch relativ kanonisiert immer noch arbeiten. Die Junge Deutsche Philharmonie war schon immer im Bereich zeitgenössischer Musik da sehr innovativ unterwegs. Aber wie findet da auch eine Diversifizierung bei der Programmgestaltung statt?
Ja, das ist so ein Punkt. Es geht schon auch, bei uns geht es schon auch stark darum, das Repertoire zu spielen. Unsere Musiker möchten sehr gerne die gängigen Sinfonien einmal in der Hand gehabt haben. Ich verstehe diesen Wunsch. Was wir eben immer versuchen, wenn wir eine große Sinfonie anfassen, dass wir das entsprechend kombinieren, dass wir Gegenstücke finden, die einen Reflexionsraum eröffnen, die vielleicht klanglich oder historisch da nochmal ein anderes Fenster aufmachen. Ja, also jetzt im Herbst zum Beispiel spielen wir Schostakowitschs 11. Symphonie und dem gegenüber steht ein Schlagzeugkonzert von Avner Dorman, einem israelischen Komponist, der in den USA lebt. Und diese Gegenüberstellungen, die suchen wir regelmäßig. Auch die Kombination des großen Repertoires mit, sag ich mal, abwegigeren Programmbeiträgen. Und da suchen wir natürlich immer Mitstreiter, die als Veranstalter uns dabei begleiten. Und das ist nicht immer so ganz einfach.
Das wäre jetzt meine nächste Frage, weil es gibt ja viele Veranstalter, die nach wie vor auf Nummer sicher gehen. Und dann sieht man eben die normalen Klassik-Blockbuster von Brahms, Mozart, Beethoven, Haydn auf dem Programm. Es gibt Abweichler, also Young Euro Classic beispielsweise in Berlin seit 26 Jahren programmiert ja immer ein großes sinfonisches Werk, ein zeitgenössisches Werk und ein Werk aus dem Herkunftsland des Jugendorchesters, was ja schon eine sehr, sehr große Bandbreite bietet. Aber wie kommt man da sozusagen aus diesem Knick raus, auch Veranstalter zu überzeugen, dass auch Publikum zeitgenössische Musik durchaus wertschätzen kann, wenn sie richtig vermittelt wird und wenn sie richtig kontextualisiert wird?
Ich würde das jetzt gar nicht mal so runterbrechen auf das Zeitgenössische. Also ich hatte im letzten Jahr die Situation, dass wir auf Tour gegangen sind mit einem wunderbaren Programm mit Luciano Berios Sinfonia und Sacre du Printemps in der zweiten Hälfte. Und unsere Partner in Italien wollten lieber Dvořák Cello-Konzert statt dem Berio. Und Berio ist jetzt zeitgenössisch. Ich hatte aber ähnliche Diskussionen auch schon, wo es um Violinkonzert von Szymanowski ging und gefragt wurde, können wir nicht Mendelssohn machen? Und jetzt ist Szymanowski ganz schön tot und wird auch viel gespielt und kennen auch viele. Und ist jetzt aber keine zeitgenössische Labormusik. Ne? Und wie geht man damit um? Ja. Ich glaube, dass wir überzeugen müssen, dass das klassische Repertoire, egal welcher Epoche, unglaublich breit ist. Ich glaube, wir müssen unserem Publikum vertrauen, dass ein Publikum kommt, um zu mögen, was es hört, auch bereit ist, sich überzeugen zu lassen. Und vielleicht auch schaffen wir es irgendwann, diesen Aspekt, etwas gefällt mir, etwas beiseite zu lassen und zu sagen, ich lasse mich drauf ein. Es hat mir nicht gefallen, aber ich freue mich aufs nächste Mal. So in diesem Sinne.
Das wäre die Idealkonstellation. Sie sprechen das Thema Publikum an. Das ist natürlich, wenn man mit Veranstaltern zusammenarbeitet und unterschiedliche Orte bedient, von der Elbphilharmonie über HP8 in München oder, sehr ortsbezogen an den einzelnen Veranstaltungsorten. Aber haben Sie so etwas wie ein Stammpublikum nach 50 Jahren?
Es gibt Orte, bei denen wir sehr regelmäßig spielen und wo wir sehr dankbar auch für diese Kooperation mit den Häusern sind. Die Elbphilharmonie ist hier zu nennen, die Kölner Philharmonie, die Berliner Philharmonie. Und hier haben wir, glaube ich, schon uns ein Publikum erspielt, das auch wegen dieser Neugier, vor allem aber auch wegen der Spielfreude unserer Musikerinnen und Musiker jedes Mal immer gerne wiederkommt. Und als wir jetzt in Berlin gespielt haben, besagtes Programm mit Merio und Stravinsky, hatten wir innerhalb von 6 Wochen 1900 Karten verkauft in der Berliner Philharmonie. Das war im freien Verkauf. Wir waren in einem Jugendabo der Berliner Philharmoniker mit drin. Und da war ich sehr begeistert über diese bunte Zusammensetzung des Publikums, über eine relativ junge Altersstruktur, die wir dort wahrgenommen haben, über eine große Neugier, die dem Programm dort entgegengebracht wurde. Und das hat mich wahnsinnig gefreut. Aber auch ein Kölner Publikum, das vielleicht im Altersdurchschnitt deutlich älter ist, aber mit einer ähnlichen Freude und mit dem ähnlichen Wohlwollen uns begegnet, ist ganz wunderbar.
Aus der Jungen Deutschen Philharmonie sind ja verschiedene Ensembles entstanden, also Ensemble Modern oder Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, die alle ihren genetischen Code sozusagen auch aus der Jungen Deutschen mitgebracht haben. Welche Rolle spielt die Junge Deutsche heute als Inkubator für zukünftige Berufskarrieren? Oder wie können Sie auch Weiterentwicklungen künstlerisch für strukturell fördern, dass Menschen eben sagen, ich gehe nicht in das Berufsorchester, sondern ich gehe ganz bewusst in eine Ensemblestruktur oder ganz bewusst in eine Selbstständigkeit?
Ja, da muss man vielleicht neidlos zugeben, dass die spannenden Ensemblegründungen, vor allem im Bereich der zeitgenössischen Musik, in den letzten Jahren nicht aus der Jungen Deutschen hervorgegangen sind. Die sind woanders entstanden. Wichtig vielleicht hier zu erwähnen, ist unser unmittelbarer Nachbar, die Internationale Ensemble Modern Akademie, mit der wir hier Haus und Dach teilen, mit der wir auch eng zusammenarbeiten, wo jedes Jahr das Ensemblespiel eine ganz wichtige Rolle spielt. Und das ist ein Bereich, mit dem wir uns auch im Zuge von Trafo 26 jetzt wieder maßgeblich mit beschäftigen, um auch hier wieder eine stärkere Lebendigkeit reinzubringen. Es gibt viele Kammermusikensembles, die sich aus Mitgliedern der Jungen Deutschen Philharmonie gegründet haben, die auch gut unterwegs sind. Aber dieser große Zug, der findet im Moment woanders statt.
Wie schaut's denn aus? Haben Sie einen Überblick, wie viele der 40, die das Orchester im Jahr verlassen, ungefähr, dann jetzt auch wirklich in den Orchesterbereich gehen und wie viel davon in die freie Szene gehen? Gibt es da so einen Überblick?
Also der überwiegende Anteil geht tatsächlich in die Orchester. Ne? Und also jedes Jahr verlassen uns 40 bis 60 Musiker. Im Schnitt etwa 30 bis 40 gehen die in die Orchester. Wir hatten zum Beispiel 2024 haben 22 Musikerinnen feste Stellen angenommen, 17 haben einen Zeitvertrag bekommen und 17 sind in die Akademie gegangen. So.
Also das, kann man
schon ein Großteil geht in die Orchester,
genau. Ja, kann man schon sagen, dass es wirklich auch die Schmiede ist für den Orchesterbereich oder eben dann auch Orchesterakademie nochmal als Zwischenstufe, aber schon ein deutliches Sprungbrett, wenn man so will.
Ja, ja, ganz richtig.
Ja. Wie sieht es eigentlich aus mit der Förderung? Also es gibt Sponsoren, aber wie sind Sie nach 50 Jahren jetzt auch finanziell aufgestellt?
Ja, das ist jedes Jahr wieder spannend, ne? Also wir bekommen etwa 20% dessen, was wir brauchen, von der öffentlichen Hand, also von der Stadt Frankfurt, vom Land Hessen und vom BKM, vom Bund. Nur bei der Stadt Frankfurt bekommen wir eine institutionelle Förderung. Bei den anderen Fördermittelgebern müssen wir jährlich wieder einen Antrag auf Projektförderung stellen, obwohl wir dort im Bereich der wiederkehrenden Projektförderung stehen, also da nicht jedes Mal bei Null anfangen müssen. Und diese Förderung, die ist sehr, sehr wichtig für uns. Die widerspiegelt auch unsere bundesdeutsche Repräsentationsfähigkeit, glaube ich. Reicht aber nicht aus, noch nicht mal aus, um die Geschäftsstelle durchzufinanzieren. Und die 80%, die müssen wir selber zusammensammeln. Ganz wichtiger Partner regelmäßig schon seit, ich glaube, über 40 Jahren ist die GVL, die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten, und viele andere Projektpartner, bei denen wir dann Förderanträge stellen. Das ist die Aventis Foundation, das ist der Kulturfonds Frankfurt-Rhein-Main, das ist die Ernst von Siemens Musikstiftung, die Kompositionsaufträge fördert und so weiter. Das sind immer Anträge, die wir stellen.
Das heißt aber auch, dass Sie auch auf die Konzerteinnahmen von den Veranstaltern angewiesen sind.
Richtig, das macht etwa ein Drittel unserer Einnahmen aus, die Honorare, die Konzerthäuser uns bezahlen. Und etwa 15 bis 20% unserer Einnahmen oder beziehungsweise dessen, was wir brauchen, generieren wir über Spenden, über unser Kuratorium, über unseren Freundeskreis und über Direktspenden. Mhm. Also das ist ein sehr, sehr breiter Mix, ein sehr breites Finanzierungsportfolio, das uns vielleicht eine gewisse Resilienz verschafft, auf der anderen Seite aber sehr mühsam ist.
Und ist das dann ausschließlich Ihr Job oder Geschäftsführung und Team? Oder sind da dann auch in das Fundraising, in das Geldaufreißen auch Orchestermitglieder eingebunden?
Nein, das ist Aufgabe der Geschäftsstelle. Also wir sind hier ein Team von 5 hauptberuflich Vollzeit festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Eine Person kümmert sich um Fundraising und Projektmanagement. Und das müssen wir also hier selber machen.
Beim Orchesterjubiläum standen ja auch Themen wie Nachhaltigkeit, mentale Gesundheit oder gesellschaftliche Teilhabe im Fokus. Sie sind jetzt gerade in diesem Trafo-Prozess, also in einem Transformationsprozess, um wieder mal auf den Busch zu klopfen und aktuelle Punkte zu verankern. Welche Trends oder welche neuen Bewegungen, ohne die Ergebnisse jetzt vorwegzunehmen, aber welche Trends beobachten Sie da gerade?
Ich glaube, man muss sagen, über die 50 Jahre hat sich schon ein bisschen ein Staub gelegt bei uns. Und den sind wir jetzt gerade auch mit Trafo dabei abzublasen. Ich würde hier nicht von Trends sprechen, weil die Veränderungen dafür viel zu bedeutsam sind und auch nachhaltiger angelegt werden. Partizipation und Teilhabe, also der Umgang unserer Mitglieder zum Orchester, hatte ich eben schon angesprochen. Ein anderer Bereich ist die Frage der Qualifizierung, also welche Rolle wollen wir als Ausbildungsorchester spielen, wie wollen wir in Zukunft junge Musikerinnen und Musiker auf ihren Einstieg ins Berufsleben vorbereiten. Und hier sind wir zum Beispiel im engen Gespräch mit der Hochschulrektorenkonferenz, mit den einzelnen Hochschulen und möchten uns über diesen Transformationsprozess ein Curriculum geben, bei dem diese vielfältigen Elemente, die wir ja neben dem Orchesterspiel auch noch mitgeben, noch vertieft, aber vor allem abbildbar werden. Ja, weil das kriegt man von außen gar nicht so mit, dass zum Beispiel bei jeder Arbeitsphase ein Projekttag stattfindet, wo auch außermusikalische Themen behandelt werden, sei es Feedback und Kommunikation, sei es um Workshop zur Entscheidungsfindung in Kollektiven oder diese Fragen. Ne? Und dieser Bereich der Qualifizierung, den gilt es jetzt im Moment neu aufzustellen.
Wie ist da die Zusammenarbeit mit den Musikhochschulen? Weil wir haben 24 Musikhochschulen in Deutschland und jeder hat ja andere Schwerpunkte, auch andere ProfessorInnen natürlich, die in bestimmte Richtungen ausbilden. Also nach wie vor ja immer noch die Frage, bilden StreicherprofessorInnen zu solistisch aus und so weiter und so weiter. Es gibt ja viele, viele Themen, die da eine Rolle spielen. Aber wie ist die Zusammenarbeit mit den Hochschulen? Weil letztlich sind Sie ja die Endstufe sozusagen dessen, was nachher in die Berufspraxis dann übergeleitet wird.
Wir sind da natürlich nicht alleine. Ne? Also es gibt ganz viele, also nicht jeder Musiker, der in Deutschland studiert, ist auch Mitglied der Jungen Deutschen Philharmonie. Die ist im Großen und Ganzen sehr, sehr gut. Also wir veranstalten ja 2-mal im Jahr Probespiele hier in Frankfurt in der Schwedlerstraße. Jedes Jahr kommen etwa 500 Musikerinnen hierher, um hier vorzuspielen. Und bei jedem Probespiel für jedes einzelne Instrument sitzen auch Profis der Jury bei. Und das sind oft Lehrende an den deutschen Musikhochschulen, die das nutzen, um mitzukriegen, was ist gerade auf dem Markt so los, wie ist das Niveau auch woanders, und die sich hier mit großer Begeisterung bei uns einbringen. Auch bei jeder Arbeitsphase sind Lehrende von den Hochschulen bei uns als Dozentinnen und Dozenten dabei. Die machen die Registerproben, bevor der Dirigent oder die Dirigentin dazukommt. Und da erfahren wir eine ganz, ganz große Zustimmung. Auch es gibt viele Professoren, die aktiv ihren Studierenden sagen, hier, jetzt bist du soweit, jetzt spiel endlich mal vor dort, geh unbedingt in das Orchester. Es gibt aber schon auch Hochschulen, die unsere Arbeit kritisch sehen. Die sagen, ja, kaum sind unsere Leute gut genug, spielen sie nicht mehr bei uns im Hochschulorchester, sondern gehen zu Jungen Deutschen. Und wir müssen gucken, wie wir unsere Hochschulorchesterprojekte gestemmt kriegen. Und da gilt es, irgendwie einen Weg zu finden. Ne?
Wenn Sie auf die deutsche Musik- und Orchesterlandschaft schauen, wo sehen Sie die größten Herausforderungen, auf die Sie die Mitglieder der Jungen Deutschen Philharmonie vorbereiten können und vielleicht auch vorbereiten müssen?
Ich glaube, ein Bereich ist die Musikvermittlung. Also wie sprechen wir junge Menschen, Schüler, Jugendliche an, aber auch Menschen aller Altersklassen in die Konzerte zu kommen? Also wie bilden wir uns ein Publikum? Und das geht über Musikvermittlungsprojekte, das geht aber, vermittelt man aber, glaube ich, schon auch sehr durch die eigene Begeisterung und durch die Programme, die man präsentiert. Und unsere Musiker hier in dem Bereich zu qualifizieren, überhaupt eine Neugierde dafür zu schaffen, mit jungen Menschen, mit Menschen allen Alters zu arbeiten, Leidenschaft zu vermitteln, auch nicht unbedingt nur mit dem Instrument in der Hand oder aber eben auch dadurch, dass man mit ihnen spricht, dass man gezielt Formate dafür anbietet, deine Bereitschaft überhaupt dafür zu eröffnen, das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil, den nicht nur wir, aber wir in der Klassikwelt insgesamt noch verstärken müssen.
Mhm. Gibt es denn, Sie sprachen Projekte und Projekttage an, gibt es denn auch Musikvermittlungsworkshops beispielsweise in diesen Projekttagen?
In den Projekttagen nicht. Die Musikvermittlung, die docken wir entweder an die Projekte unmittelbar an oder führen sie separat durch. Das sind Schulprojekte, die wir hier in Frankfurt gemacht haben, mit Frankfurter Schulen, aber auch woanders. Das sind ganz gezielte Musikvermittlungsprojekte. Im nächsten Jahr starten wir eine Kooperation mit dem Ensemble Modern, wo wir hier an einem Frankfurter Gymnasium mit einer Stufe zusammenarbeiten werden. Und auch das ist ein Bereich, der ein eigenes Handlungsfeld in unserem Transformationsprozess darstellt, wie wir uns dem stellen in Zukunft. Wir sind hier jetzt im Gespräch mit verschiedenen Multiplikatorenorganisationen, die auch, mit denen wir dann zusammenarbeiten können und auch die dezentrale Struktur unseres Orchesters abbilden können, weil es natürlich wenig Sinn macht, wenn unsere Musiker aus Leipzig anreisen, um 2 Schulstunden an einer Frankfurter Schule zu verbringen. Das ist nicht unbedingt nachhaltig. Aber für sowas brauchen wir eben Partner. Das können wir nicht alleine stemmen. Da haben wir nicht die Expertise im Haus. Und die gibt es aber da draußen. Also Akteure wie Tonali, wie Musee, die machen in diesen Bereichen ja eine ganz großartige Arbeit. Mit denen möchten wir gerne zusammenarbeiten.
Also Stichwort Zukunft Musikvermittlung oder mehr Musikvermittlung, auch unter Einbeziehung der Orchestermitglieder. Herr von Aulock, wir kommen langsam auf die Zielgerade. Und da kommt dann immer die obligatorische Frage, bei Musikern nach einem Musikerwitz, bei Dirigenten nach einem Dirigentenwitz, einem Running Gag aus der Jungen Deutschen Philharmonie oder einer Anekdote. Haben Sie was auf Lager?
Ja, wenn man auf Tour ist, passieren natürlich die absurdesten Sachen. Jetzt bei der letzten Tour hatten wir einmal das Problem, dass sich ein Busfahrer, der neu übernommen hatte, den Bus geweigert hat, die Telly mitzunehmen. Beziehungsweise die hätten unten im Bus verstaut werden sollen. Das mögen Musiker natürlich nicht, sich von ihren Instrumenten zu trennen. Wir haben die dann ordentlich verzurrt und er hat sich dann darauf eingelassen, das doch oben im Fahrgastraum mitzunehmen. Und eine andere Geschichte, wo mir selber so das Herz in die Hose gerutscht ist, war jetzt auch auf Tour, wir waren in Italien, Anspielprobe in diesem wunderschönen Theater in Reggio Emilia läuft und auf einmal entbrannt sich ein wütender Streit zwischen dem Solisten Kian Soltani und dem Dirigenten Roderick Cox, die sich auf offener Bühne in der Anspielprobe aufs Schrecklichste gefetzt haben. Das Orchester versteinerte, ich war auf dem Weg hinter die Bühne und noch bevor ich aber auf der Bühne ankam, lösten die beiden das auf, sagten ganz laut April, April, das war nämlich am 1. April und die haben uns also, das komplette Orchester inklusive Team, haben uns da so richtig reingelegt. Und das war ein Schockmoment, aber es war dann sehr, sehr lustig.
Ja, das kommt ja auch extrem selten vor, dass mal wirklich Solist und Dirigent so gut zusammenspielen. Was wünschen Sie sich ganz konkret für die Junge Deutsche Philharmonie, wenn Sie auf die kommenden 5 Jahre blicken?
Viele Freunde, viele Partner, viele Unterstützer, die das wertschätzen, was wir tun, die mit uns gemeinsam ins Gespräch gehen, die mitmachen möchten, die feststellen, dass man zusammen mehr erreichen kann als alleine. Eine Offenheit beim Publikum, eine Wachheit, die wir selber vielleicht erzeugen können und vor allem weiterhin so begeisterte Musikerinnen und Musiker, die bei uns mitspielen wollen.
Das war klangvoll, Gerald Mertens im Gespräch mit Maximilian von Aulock.